Seelenfutter-Folge 135 von Gewissensfragen und verschlossenen Seelen. Gedichte von Albrecht Haushofer und Else Lasker-Schüler.
Doch schuldig bin ich anders, als ihr denkt. Ich musste früher meine Pflicht erkennen, musste schärfer Unheil Unheil nennen.
Hallo und herzlich willkommen. Das sind ernste Worte hier heute zum Seelenfutter-Auftakt von Susanne Gasowski, gelesen, Autorin von Eiderstedt. Ich bin Friedemann Magor, Pastor in Husum und wieder einmal haben wir euch zwei sehr, sehr besondere und klasse Gedichte mitgebracht, die wir euch vorstellen. Und das schlägt hier schon einen Ton an, Susanne.
Ja, allerdings. Ein bisschen nachdenklich. Ja, schuldbewusst sozusagen. Aber wir lösen das gleich auf. Und ich finde beide Texte großartig und auch großartig im Zusammenklang und kann sie gut haben auch heute Abend, muss ich sagen.
Ja. Also, so ist es. Es ist nicht alles nur, weil Endreim leichte Küche, aber Gewissensfragen und verschlossene Seelen, das wird uns jetzt hier beschäftigen. Albrecht Haushofer ist jetzt kein Neuer bei uns. Den haben wir schon mal im Frühjahr vorgestellt und aus derselben Sammlung, Gedichtsammlung. Auch jetzt ein Text, der überschrieben ist mit dem Titel Schuld. Und das nicht von ungefähr. Und dein Ausschnitt hat das ja auch gleich in den Raum gestellt, das Wort. 1903 in München geboren, du erinnerst dich, 1945 in Berlin gestorben, genau gesagt, ermordet am 23. April. Von der Gestapo ermordet, die Frontlinie ging auf Berlin, nur wenige hundert Meter entfernt von dem Gefängnis, in dem er inhaftiert war, weil er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurde, wegen seiner Beteiligung am Hitler-Attentat 20. Juli 1944, kam in die Haftanstalt Moabit und dort schreibt er die Moabiter Sonette. Aus denen stammt dieses Gedicht Schuld. Und ja, das gehört so sehr zum Kontext dieses Gedichtes, dass wir diese Geschichte einfach wissen müssen. Manches Gedicht steht irgendwie auch zeitlos im Universum, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und da erzählen wir auch ein bisschen was zum Kontext, aber das ist nicht entscheidend für die Wucht der Worte. Hier ist es wirklich anders. Wir müssen das noch mal ein bisschen anschauen. Haushofer in München groß geworden, Studium Geschichte, Geografie, später Geologie, Nationalökonomie. Wow, der hat wirklich viel gelernt, ist politisch interessiert bei der DVP nach dem Ersten Weltkrieg, engagiert also nationalliberale Partei, auch als Student schon Funktionsträger. Und in der Weimarer Republik skeptisch gegenüber dem Politikbetrieb dieser Demokratie im Erprobungs- und Chaos-Modus, aber auch entnervt und skeptisch gegenüber der NSDAP. Und doch arrangiert er sich nach der Machtübernahme der Nazis. Beruflich arbeitet er sozusagen in der Politikberatung mit dem Ziel, die deutsche Außenpolitik günstig zu beeinflussen, hat da auch Einfluss. Im Kriegsbeginn wird er dann freier Mitarbeiter im Außenministerium und irgendwie einer, der mitspielt und gleichzeitig mit dem Überfall auf Polen ein Nazi-Hasser. Er hat in den 30er Jahren historische Dramen geschrieben, die sind nahezu unbemerkt geblieben und noch 45 in der Gestapo-Haft schreibt er ein Drama über die Person von Thomas Morris. Spannend eigentlich, ne?
Absolut.
Kollaboriert zunehmend mit Widerstandsleuten und hatte eben Kenntnis und war verstrickt in den 20. Juli Vorgang, das Attentat auf Hitler, obwohl er dieses Attentat selbst dann gar nicht mehr so befürwortet hat, weil er sagte, es ist eigentlich zu spät, jetzt Hitler wegzubomben, verändert nichts mehr, man muss ihn eigentlich zur Verantwortung ziehen. Aber trotzdem, er gehört in diesen Widerstandskreis, taucht dann natürlich unter und wird verhaftet im Dezember 1944 und inhaftiert. Am 23. April, an seinem Todestag, wird er erschossen. Es wird ihnen vorgetäuscht, sie würden umverlegt werden, das Gefängnis wechseln, und unterwegs sind sie dann von der SS niedergestreckt worden. Und du erinnerst dich sicherlich an dieses Detail. Eine ganze Zeit später, am 12. Mai, findet sein Bruder seinen Leichnam. Dort an der Stelle, wo er erschossen wurde.
Genau.
Und in der Manteltasche stecken diese Sonette, diese 80 Gedichte, die so fein sein Seelen- und Gewissensleben beschreiben. Und das Thema Schuld, das auch Überschrift dieses Gedichtes ist, wir werden das gleich hören. Das ist die Tragödie der verirrten Intellektuellen in 20er und 30er Jahren in Deutschland. Also Wahnsinn. Schuld. Ich trage leicht an dem, was das Gericht mir Schuld benennen wird, an Plan und Sorgen. Verbrecher wäre ich, hätte ich für das Morgen des Volks nicht geplant aus eigener Pflicht. Doch schuldig bin ich anders, als ihr denkt. Ich musste früher meine Pflicht erkennen. Ich musste schärfer Unheil Unheil nennen. Mein Urteil habe ich viel zu lang gelenkt. Ich klage mich in meinem Herzen an. Ich habe mein Gewissen lang betrogen. Ich habe mich selbst und andere belogen. Ich kannte früh des Jammers ganze Bahn, ich hab gewarnt, nicht hart genug und klar, und heute weiß ich, was ich schuldig war. Albrecht Haushofer.
Ja, das ist wirklich auch im Kontext seiner Vita und auch dem, was du oben eingangs gesagt hast, bevor du angefangen hast, das Gedicht zu rezitieren, das Drama der Intellektuellen zu der Zeit damals. Wow, das ist wirklich, wirklich starker Stoff. Warum gerade dieses Gedicht jetzt zu dieser Zeit wieder? Warum hast du es uns jetzt gerade mitgebracht?
Ich fange einmal mit dem Formalen an. Ich finde dieses Gedicht ist außerordentlich gelungen. Also bei dieser schweren und sperrigen Thematik, sich dieser strengen Sonettform so hinzugeben und einen so flüssigen Text, einen so fließenden, einen so mich sofort in den Bann ziehenden Text zu schreiben, ich finde, das ist großartig. Und in den Bildern so wunderbar gelungen, weil es um zwei Gerichtshöfe gibt, einmal den des Volksgerichtshofs und das und dieser juristischen Vorgänge, mit welcher lapidaren Leichtigkeit er das nimmt und dann das eigentliche Gericht benennt, nämlich seine Gewissensbisse.
Sein eigenes Herz.
Das finde ich so unglaublich ehrlich und tief und glaubwürdig und zu Herzen gehend, dass ich dieses Gedicht einfach zeigen möchte. Aber darüber hinaus hat es für mich natürlich so ganz genau es in diese Wochen im Frühjahr 1945 passt, auch einen zeitlosen Wert, weil dieser Gewissensruf natürlich bleibt und diese Gewissensfrage, die Haushofer dort für sich stellt, dann auch die meine wird. Unheil, tatsächlich Unheil nennen und hinsehen und zur Sprache bringen, was ist, und nicht schweigen und nicht sich selbst und andere in Watte legen, weil das Gewissen es anders fordert. Das ist dann auch das aktuelle Wort. Und ob ich jetzt die Klimagerechtigkeit nehme oder die Fragen von Krieg und Frieden ethisch herausgefordert sind, bin ich jeden Tag. Und das zu stehen ist unendlich schwer, und das so gerade zu stehen, wie er es von sich fordert, und immerhin schreibt er das in der Todeszelle.
Also ja, das macht es natürlich nochmal so.
Alles eingesetzt und alles bezahlt und sagt, ich hätte es viel früher und viel klarer machen müssen.
Ja, ich klag mich in meinem Herzen an. Ja, also ich finde auch, das ist die große Stärke natürlich dieses Textes jetzt nochmal natürlich größer durch die Konsequenzen, die er erlitten hat, durch das Ende, das er gefunden hat. Und den Ort, an dem er es geschrieben hat, aber diese Gewissheit oder das, was er spürt, ich kann nicht vor mir weglaufen. Ich kann mich belügen und tatsächlich auch lange die Augen zugemacht, aber es wird ein Moment kommen, an dem ich nicht mehr vor mir selbst weglaufen kann. Mhm. Und das wird mit Sicherheit der Moment gewesen sein, also wenn nicht da, wo sonst, im Angesicht dessen, was kommt, und dann in aller Härte, also das hat mich auch so ein bisschen schwer traurig werden lassen, in dieser Härte, in dieser Klarheit zu sehen, heute weiß ich das, was ich schuldig war, ja, ich sehe heute ganz klar, was ich hätte tun sollen, um vor mir selbst zu bestehen. Ich habe es nicht getan und ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, also er hatte ja dann, also es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das mehr ungeschehen zu machen.
Ja.
Ja. Und das und diese Klarheit, mit der er das sagt und sich selber eingesteht, ohne zu ahnen, dass das ja publiziert wird, das muss man auch mal sagen. Er schreibt das in dieser Zelle. Er hat keine Idee, ob das irgendwann überhaupt rauskommen kann. Das ist ja die Reise erzählt. Im Gegenteil, er wusste eigentlich, dass das verbrennen kann. Also er hat es wahrscheinlich ganz in einem ganz intimen Moment, ich sage jetzt mal, wenn man das so denken mag, auch für sich selbst geschrieben und vor sich selbst. Das ist schon
ganz spannend. Ja, und lass mich noch mal da einen anderen Ton dazu setzen. Also ich finde, das stimmt, also ja, alles. und gleichzeitig atmet dieses Gedicht eine unglaubliche Freiheit. Das finde ich daran so faszinierend. Es ist ein stolzes Gedicht gegen die Nazi-Gerichtsbarkeit. Weil es den Todesrichter entwertet, sagt, du kannst mich hier schuldig sprechen, das ist überhaupt nicht wichtig, das ist nicht relevant, weil das interessiert mich nicht. Was einfach wichtig ist, ist, dass ich mutig war, dass ich ein Verbrechen wäre, hätte ich für das Morgen des Volkes nicht geplant aus eigener Pflicht. Also schuldig wäre er gewesen, hätte er nicht vor Gericht gestanden. Und dann verschärft er sozusagen diese Polarität und sagt, ich hätte es noch viel früher machen müssen. Aber in Wahrheit sehe ich den Rücken sehr gerade bei diesem Gedicht und sehr sehr selbstbewusst dem der vermeintlichen Macht gegenüber, also fast ins Gesicht gespuckt, und das finde ich toll.
Ja, das finde ich daran. Das ist ja auch eine unglaubliche Kraft. Also es ist
ja,
also, das will ich gar nicht, aber es meinte ich auch gar nicht damit. Also es ist ein intimes Gedicht, weil er es nicht für ein großes, oder weil er nicht ahnen kann, dass das für irgendein Publikum schreibt, sondern es ist genau das. Also ihr könnt nicht über mich richten, ich richte selber über mich, und ich bin so also das, was ich mir vorwerfen kann, ja, daran bekenne ich mich schuldig, nämlich nicht früher gehandelt zu haben. Und ja, keine Frage, also diese Zweiteilung ist in diesem Sonett, deswegen möglicherweise hat er ja auch diese, ich weiß nicht, ob er diese Sonettform auch deswegen gewählt hat, aber das, die ist unbedingt darin, ja, und das ist diese Klarheit sich selber gegenüber, sich selber einzugestehen, ja, da hätte ich anders reagieren müssen, und eben nicht jammern zu Boden und in Selbstmitleid zu zerfallen, ja. Das finde ich auch die absolute Stärke in diesem Gedicht. Das finde ich unglaublich stark. Also diese Stärke dann noch zu haben, großartig.
Und ich habe die Fantasie, das schreibt Albrecht Haushofer in seiner Zelle, und er weiß eben nicht, dass es einmal veröffentlicht wird, aber er weiß, irgendjemand wird es finden. Also die Henker, die Wärter, vielleicht kommt es in eine Akte, vielleicht liest es auch der Richter nochmal. Hm. Und die Quersumme unter diesem Gedicht ist, ihr habt mich nicht gebrochen.
Ja, das ist wahr.
Ihr habt mich nicht besiegt, ihr könnt mich aufhängen oder erschießen, aber ihr habt mich nicht gebrochen. Hm. Und das ist eine Kraft, die fast übermenschlich ist, also die ganz groß ist, ganz groß menschlich ist, finde ich.
Ja, keine Frage, überhaupt keine Frage, absolut. Da kann ich nichts dazusetzen. Das kann man einfach so stehen lassen. Das ist ein großes Gedicht von einem großen Mann, der sich dort vor Gericht, vor diesem weltlichen Gericht verurteilen lassen musste, dass er nicht anerkennt, ganz offensichtlich, sondern sich in seiner Zelle dann sozusagen selbst gerecht werden will, ja, und das schafft er.
Ja,
das
genau. Schafft er. Und sozusagen juristisch freispricht und moralisch sich anklagt.
Genau.
Und damit dem Gericht jede Moral und jede ethische Instanz aberkennt. Das Thema Schuld also als Überschrift, und irgendwie streut es sich auch auf seine Henker aus, finde ich.
Natürlich.
Aber es verfängt natürlich bei ihm, seinem Herzen, seinem Gewissen, seiner Selbstanklage. Und dazu hast du ein Bibelwort rausgesucht.
Ja, genau. Ich gebe dir in allem recht, das ist ein gerader Rücken, mit dem er das macht. Das ist sehr präzise und sehr klar. Und dennoch rührt mich das so an. Und natürlich auch in dem Kontext, in dem das Ganze geschrieben wurde, dass ich so das Gefühl hatte, etwas dazu zu setzen, wo er dann doch schlussendlich aufgefangen wird. Ja, also es ist das eine zu sagen, ihr könnt mich nicht richten. Ja, dann spreche ich selber Urteil über mich. Ja, und das kann ich in einer großen Klarheit und einer großen Stärke. Und dennoch kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass da eine große Sehnsucht ist nach Vergebung und nach aufgefangen sein. Und ich finde, das steht in diesem Johannesbrief, also 1. Johannesbrief 3, Vers 20, den ich hier mitgebracht habe. Wenn uns unser Herz verdammt, also wenn wir vor uns selber sagen, also da bist du echt gescheitert, das ist nicht gut, was du da gemacht hast. Und es ist eine Stärke, das zu können. Ja, es ist eine unglaubliche Stärke, vor sich selber ehrlich zu sein. Dennoch kann man darauf vertrauen, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge und ist trotzdem da. Und er ist derjenige, der uns dann schlussendlich vergeben kann, wenn wir dann an einem Punkt sind, wo wir selber nicht mehr zufrieden sein können mit uns. Das ist für mich dieses Johanneswort sehr, also mich tröstet das sehr.
Ja, und ich stelle mir vor, dass, also ich finde, das passt sich sehr gut, schmiegt sich sehr gut an dieses Gedicht an, weil die Schuldinstanz nicht aufgehoben wird. Ich gehe jetzt nochmal in das Gedicht rein. Durch das Gedicht, durch das Gericht, das verurteilt hat, genau. Und dass man ja um Gnade anflehen könnte und ach, macht's doch nicht, sondern wenn dieser innere Schuldspruch ist, dann ist die Befreiung bei Gott und da ist sie. Und da ist sie dann. Ja, das ist sehr schön. Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz. Der kennt alle Dinge. Ich lese das heute ganz neu, diesen Vers, und bin dankbar dafür, dass ich den hier dazu hören kann. Danke. Schön.
Ja, dann trag uns doch auch nochmal bitte das Gedicht vor.
Ja, Schuld von Albrecht Haushofer. Ich trage leicht an dem, was das Gericht mir Schuld benennen wird, an Plan und Sorgen. Verbrecher wäre ich, hätte ich für das Morgen des Volkes nicht geplant aus eigener Pflicht. Doch schuldig bin ich anders, als ihr denkt. Ich musste früher meine Pflicht erkennen, ich musste schärfer Unheil Unheil nennen. Mein Urteil habe ich viel zu lang gelenkt. Ich klage mich in meinem Herzen an. Ich habe mein Gewissen lang betrogen. Ich habe mich selbst und andere belogen. Ich kannte früh des Jammers ganze Bahn. Ich habe gewarnt, nicht hart genug und klar. Und heute weiß ich, was ich schuldig war.
Wunderbar. Vielen Dank.
Susanne, dein Gedicht dazu, das heißt genauso und ist so anders.
Das heißt genauso und ist so anders, genau. Ja, ich hab das Gedicht gelesen und gedacht, mein Gott, was stellt man dazu? Was stellt man dazu? Weil es ist, so vieles ist dann, wirkt dann trivial gegen diese Art von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, ja. Und da bin ich fündig geworden, weil ich hätte fast gesagt, bei einer alten Freundin von uns.
Sag's ruhig.
Ja, Else, ja, ist so.
Die also, Else.
Die Else. Die Else tut, ich finde sie, ich nehme sie ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich nehme ganz oft Gedichtbände von ihr in die Hand, weil ich sie wirklich faszinierend finde. Ich mag ihre Emotionalität und auch in einer großen, großen Stärke immer wieder. Ich finde das eine ganz, ganz starke Frau. Sie ist ja auch, also Zeitgenossin sozusagen. Sie ist 34 Jahre älter als Haushofer, 1869 geboren in Wuppertal. Tochter eines jüdischen Bankiers und im gleichen Jahr gestorben, 45, dann in Jerusalem beigesetzt. Und beide haben Fürchterliches erlebt in dieser NS-Zeit als Intellektuelle. Das muss man einfach sagen. Also bei ihr, wir haben ja schon oft von ihr erzählt, ich sag's noch mal ganz kurz, ist als Wunderkind groß geworden, hat erst ganz konventionellen Lebensweg gehabt, hat dann den Arzt Bertolt Lasker geheiratet. Mit 25 ist mit ihm nach Berlin gezogen und da ist sie, man kann es nicht anders sagen, da ist sie explodiert, würde ich sagen. Hat angefangen Kunst zu studieren, hat ihren Mann erst betrogen, dann verlassen, hat begonnen zu dichten. Ihr erster Gedichtband erscheint 1902, also ein Jahr bevor Haushofer geboren wird. Und hat erst Anfang des 20. Jahrhunderts große Anerkennung und tiefe Verehrung erfahren. Sie war schön, sie war auffällig und sie hat sich selbst als Kunstwerk stilisiert. Sie hat sich inszeniert, ihr ganzes Leben eigentlich, hat gut besuchte und viel besprochene Lesungen gehabt, überall andere Schriftstellerkollegen lagen ihr zu Füßen. Sie hatte zahlreiche Liebhaber, immer ein bisschen Geldprobleme, weil sie tatsächlich auch dann unverheiratet blieb und ihren Sohn Paul, ihren geliebten Paul, alleine großgezogen hat, der dann mit 28 an Tuberkulose gestorben ist. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen und ein ganz wunderbares Gedicht von ihr, über ihr Mein Linkchen, erinnerst du dich? Ja, mal gehört, genau. Und ja, dann die Machtübernahme 33 führte bei ihr natürlich zu dem großen Bruch in ihrer Biografie. Sie wurde niedergeschlagen auf offener Straße in Berlin. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also Menschen, die dort groß geworden sind, die zur intellektuellen und künstlerischen Elite gehört haben, werden auf offener Straße niedergestreckt. Und das war für sie so unerhört, dass sie sofort in den Zug gesprungen ist und geflohen ist. Ihre Bücher wurden verbrannt. Sie ist dann in die Schweiz gegangen und dann nach Jerusalem gegangen, nirgendwo wirklich heimisch geworden. Ihr letzter Gedichtband ist dann 45, kurz vor ihrem Tod erschienen, Das blaue Klavier, daraus eben auch Das blaue Klavier, ein wunderbares Gedicht, das wir uns eigentlich auch nur jedem empfehlen können. Und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe heute, das den gleichen Titel, denselben Titel hat, wie das Gedicht, das wir vorhin gehört haben, nämlich Schuld, das ist 1917 erschienen. Und das geht so. Als wir uns gestern gegenüber saßen, erschrak ich über deine Blässe, über die Leideslinie deiner Wange. Da kam's, dass meine Gedanken mich vergaßen, über der Leidenslinie deiner Wange. Es trafen unsere Blicke sich wie Sternenfragen. Es war ein goldenes Hin- und Herverweben. Und deine Augen glichen seidnen Mädchenaugen. Du öffnetest die Lippen, mir zu sagen, und meine Seele färbte sich in matt. Dumpf läutete noch einmal, brannt mein Leben, und schrumpfte dann zusammen wie ein Blatt. Else Lasker Schüler.
Ja, stark. Wow.
Ja, auch anders stark, aber auch stark, finde ich auch, ja.
Sag mal, dein, also der gleiche Titel, da weiß man ja, das nehme ich dann. Nein.
Nein.
Das ist ja ungefähr das Einzige, was so ganz nah ist. Dann ist es ganz anders. Aber was magst du an diesem Gedicht?
Ja, ich mag ja ohnehin Else. Also sie ist ja eine der herausragendsten Vertreterinnen des Expressionismus eigentlich damals im frühen 20. Jahrhundert. Und ich finde diese Emotionalität, die sie da beschreibt, diesen Moment, diesen intimen Moment, in dem so viel passiert, so viel geschieht, so viel Gefühl da ist. Ich sitze gegenüber jemandem, sehe ihn an, sehe, wie er leidet, leide selber. Also diese Schuld hier ist nicht so glasklar, ja, und so intellektuell geformt wie bei Haushofer, sondern die sozusagen entspinnt sich in diesem Moment, in diesen Blicken, in diesem Austausch, in diesem Wissen. Wir haben hier einen Punkt, der ist ganz entscheidend. Du leidest darunter, dir geht's nicht gut. Mir auch nicht. Und es gibt in diesem Gedicht eine Zeile, du öffnetest die Lippen, mir zu sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Es wird nicht gesagt, was dann zu sagen wäre, aber es ist klar, was wahrscheinlich kommen mag. Und als sie das sieht, und meine Seele färbt sich in matt. Also da geschieht etwas, da will jemand etwas aussprechen, möglicherweise auch etwas loswerden. Und das Gegenüber weiß genau, boah, jetzt kommt. Und dann finde ich, die Zeile, die darauf kommt, darüber können wir beide jetzt auch noch, oder danach auch noch mal ein bisschen sprechen. Dumpf läutete noch einmal, brannt mein Leben. Ja, also läutete kommt von läutern, glaube ich, ja, von reinigen, von, so verstehe ich das. Und schrumpfte dann zusammen wie ein Blatt. So, diese Wahrheit, diese Schuld, die du jetzt bekennen wirst, die lässt mich komplett zusammenschrauben. So verstehe ich das, ja.
Das ist ja spannend.
Ja.
Das ist spannend. Da magst du recht haben. Ich habe es anders gelesen. Also
ich weiß nicht, das geht ja gar nicht um richtig und falsch. Und
dann, also ich habe es anders gelesen. Ich finde es aufregend, ein aufregendes Gedicht, ein ganz persönlich, ganz hochintimes. Also die Begegnung von zwei Menschen im Du angesprochen im Gedicht, über diese Leidenslinien passiert da etwas ganz Wunderbares, Nahes. Es trafen unsere Blicke sich wie Sternen, Fragen, es war ein goldenes Hin und Her verweben. Also das ist sehr, sehr nah, sehr verliebt, sehr erotisch ohne Körper, aber irgendwie ganz.
Ach, interessant, das sehe ich auch ganz, aber interessant, dass du das so.
Ganz dicht. Und die Augen glichen seidenen Mädchenaugen. Und vielleicht ist es ja ein Mann, mit dem sie sitzt und er hat so weiche Augen oder eben auch nicht. Das ist so. Und dann habe ich dieses Gedicht so verstanden. Du öffnetest die Lippen, mir zu sagen. Und da soll eigentlich etwas ganz Nahes noch passieren und sie schafft es nicht. Sie macht zu. Das ist mein Gefühl dabei. Also eigentlich geht es jetzt in die nächste Stufe der Intimität und die Schuld, die Überschrift, die Schuld ereignet sich, dass sie da nicht mehr mit kann. In einem Moment macht sie zu.
Das ist, finde ich, wunderbar, genau. Und dann ist die Frage, ist das der Moment, der sie schuldig macht? Oder macht sie zu, weil sie sich schuldig fühlt?
Okay.
Genau. Ah. Oder macht sie zu, weil sie das Gefühl hat, jetzt kommt etwas, womit er sich schuldig machen könnte. Also das bleibt in der Schwebe, finde ich.
Das bleibt in der Schwebe.
Und das ist so wunderbar an diesem Gedicht. Du weißt, es wird, also du erkennst, es wird etwas, es wird in jedem Fall etwas geschehen, weil sie ihn anders offensichtlich wahrnimmt als sonst. Das macht sie sehr klar in dieser Zeile, als wir uns gestern gegenüber saßen, erschrak ich über deine Blässe. Ich sah plötzlich irgendwas in deinem Gesicht, was mir vorher nicht aufgefallen war. Und dann kommt dieser ganz intime Moment, es trafen unsere Blicke sich wie Sternenfragen, es war ein goldenes Hin und Her verweben. Also man war sich ganz nah, aber es war von Anfang an da, klar, irgendwas war anders. Und dann kommt der Moment, wo sie zumacht und meine Seele färbt sich in matt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es macht sie sich schuldig, hat er sich schuldig gemacht, passiert etwas, wo sich beide schuldig machen können. Es ist auf jeden Fall der Moment, wo es bei ihr vorbei ist.
Ein krasser Bruch.
Ja.
In dieser sphärisch schwebenden, wunderschönen Stimmung zwischen diesen zwei Menschen. Plötzlich ist zu Ende, zack. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, das, was aus diesen Lippen kommt, die Magie verschwinden lässt, ersterben lässt.
Sie will es auf jeden Fall nicht hören. Also aus welchen Gründen auch immer nicht.
Mein Bild war, sie kann diese Intimität nicht zulassen, sondern sie macht zu. Ja. An der entscheidenden Stelle, da wo mit ... sozusagen etwas Wichtiges folgen sollte. Und dann dieser Brand, das so las ich, also diese starke Zweiersituation und dann schrumpft zusammen wie ein Blatt, dann ist es vorbei.
Ja, und dann bleibt sie einsam, dann bleibt irgendwas einsam zurück, ja.
Und das Großartige an deiner Wahl finde ich, dass das Thema Schuld auch in dieser, sagen wir mal, offen gehaltenen Zuordnung ebenso intensiv ist, auf der ganz anderen Ebene. Genau. Also bei Haushofer politisch, moralisch. Hier geht es um die Zerbrechlichkeit von einer Zweierbeziehung.
Von Emotionen, ja genau, in der Zerbrechlichkeit von Liebe und Intimität, die Zerbrechlichkeit von Intimität eigentlich, ja. Und natürlich immer die Frage von, vielleicht von etwas, was kann ich ertragen, ja, in so einer intimen Situation. Und deswegen fand ich es auch so wunderbar, zu Haushofer zu setzen, denn bei ihm ist es so groß und so politisch und so intellektuell und so klar und so messerscharf. Und hier ist es so, so, sind es ja so, so, so Nuancen, so Kleinigkeiten, die jeder kennt und,
ja, wobei es ist ja dann auch eine ganze Welt.
Ja, also eine, es ist ja Menschen, auch immer eine ganze Welt.
Sich gegenüber sitzen und entflammen in dieser Weise. Ja. Das ist ja auch alles. Aber auch dort ist etwas zerbrochen.
Genau.
Und ist Schuld zwischen die beiden gefallen. Wie auch immer.
Wie auch immer. Ja. Du hast ein wunderbares Bibelwort dazu gestellt.
Ja, die große Sehnsucht, gesehen zu werden und in ein offenes Antlitz zu schauen, aus Psalm 27. Ich suche, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Und das ist das Seufzen in diesem Gegenüber. Und hier in dem Gedicht ist es eben, da hat sie ihr Antlitz dann verborgen.
Wie schön, das auch nochmal, das, wie du das gesagt, genau, die große Sehnsucht gesehen zu werden. Ja.
Ja. Und im Gottvertrauen ist es eben, gibt's dazu eine Antwort. Also diese, im Psalm 27 geht es einfach auf. So. Da ist der Mensch gesehen von Gott. Und diese Sehnsucht erhört.
Mhm. Sehr schön. Das nehme ich gerne mit in dieses Gedicht nochmal hinein.
Ja.
Wenn ich es uns noch einmal lese. Schuld. Als wir uns gestern gegenüber saßen, erschrak ich über deine Blässe, über die Leidenslinie deiner Wange. Da kam's, dass meine Gedanken nicht mich vergaßen, über der Leidenslinie deiner Wange. Es trafen unsere Blicke sich wie Sternenfragen, es war ein goldenes Hin- und Herweben, und deine Augen glichen seidenen Mädchenaugen. Du öffnetest die Lippen, mir zu sagen, und meine Seele färbte sich in matt. Dumpf läutete noch einmal Brand mein Leben und schrumpfte dann zusammen wie ein Blatt. Da gibt es doch so Toll. Viel zu sagen eigentlich über dieses
Gedicht. Ja, habe ich auch gedacht. Du hast es gelesen. Ich dachte, schade, ist schon wieder zu Ende.
Ja, irgendwie aber, ja, also irgendwie schon. Also, aber es ist.
Nachher quatschen wir nochmal rüber, oder?
Ja, so oder so, ganz genau.
Und ihr auch vielleicht. Lasst es auch nachklingen.
Genau.
Und vielleicht schlagt ihr es nochmal nach im Netz oder im Buch und lasst es auf euch wirken. Und schreibt uns dazu, wenn ihr uns dazu was erzählen wollt. Seenfutter@kirche-husum.de.
Genau. Und wir freuen uns über jede Zuschrift und das letzte Mal auch wieder so wunderbare Reaktionen bekommen. Schreibt uns, wir sind sehr neugierig, was ihr empfindet bei dem Hören dieser Gedichte, welche Assoziationen ihr habt, wozu sie euch inspirieren möglicherweise. Und dann bis zum nächsten Mal, Folge 136. Ich bin wieder dabei.
Ja, ich komme auch.
Schön, bis, mach's gut, bis bald, ciao.